hören was mit Reisen. Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon.
Jürgen Drensek, der genau wie Sie ziemlich erleichtert ist, dass die Dinge in Ägypten sich anscheinend zum Guten wenden, wobei gut natürlich eine etwas hilflose Formulierung ist und den im Tourismus Beschäftigten, vor allem am Roten Meer, aber auch entlang des Nils, die Sorge ja nicht wegnimmt, von was sie in den kommenden Wochen oder Monaten leben sollen. Ein Problem, das ähnlich auch in Tunesien akut bleibt, Denn die Reiseindustrie, die hat jetzt zwar schnell umgebucht, das musste sie auch, aber es wäre zu wünschen, dass die beiden Länder auch schnell wieder eine Chance bekommen. Auch dafür wird die ITB ja gut sein Anfang März, sofern bis dahin überhaupt wieder jemand das Sagen hat im Tourismus bei den beiden Ländern. Vielleicht noch ein Satz dazu, wie Marktwirtschaft funktioniert, die Ausweichzielgebiete. Glücklich überrascht von den Umbuchungen, entdeckten auch sehr schnell die Notlage und drehten an der Preisschraube. So kann man auch weit entfernt von Revolutionen profitieren. Zum Thema Ägypten und einer, nennen wir es einmal vorsichtig, merkwürdigen Stellungnahme des Tourismusausschussvorsitzenden Brämig, unterhalte ich mich gleich noch mit Klaus Läpple, dem Boss des Bundesverbandes der Tourismusindustrie. He was not amused. So viel sei schon mal gesagt. Top-Thema in diesem Reiseradio ist der Deutschlandtourismus, denn das alte Schnarchziel ist munterer als je zuvor. Gerade die ausländischen Gäste lieben uns. Rekord, 20 Jahre nach der Wiedervereinigung, über 60 Millionen Übernachtungen von Menschen ohne deutschen Personalausweis. Was sie hier suchen, die Kuckucksuhren oder die Clubszene von Berlin, darüber spreche ich mit dem Wirtschaftsminister Rainer Brüderle, dem obersten Touristiker in der Regierung, und mit DZT-Chefin Petra Hedorfer. Wollen wir das auch erkunden? Sie verantwortet ja die tägliche Arbeit, Deutschland sexy zu machen für den Urlaub, mit Themen, die für manchen manchmal leicht unsexy wirken. In den letzten Ausgaben des Reiseradios haben wir uns ja intensiv mit dem Familienurlaub beschäftigt und auch mit den Reisewünschen von Jugendlichen, die irgendwann mal keinen Bock mehr drauf haben, gemeinsam mit den Eltern unterwegs sein zu müssen, sondern lieber mit Gleichaltrigen das dürfen wollen. Stichwort Ruf Jugendreisen als Beispiel für darauf spezialisierte Veranstalter. In dieser Sendung wird unsere Zielgruppe etwas älter, Schule aus, volljährig, Student, wenig Geld, große Neugierde und auch ein großes Ideal. Da bucht man vielleicht nicht unbedingt bei den großen Veranstaltern, sondern will individuell unterwegs sein. Und da holt sie STA Travel ab. Was aus dem Selbsthilfeprojekt australischer Studenten geworden ist, das erfahren Sie im Gespräch mit dem Geschäftsführer Andreas Siegmann. Und Karl Born, mein Lieblingsprofessor und ehemaliger TUI-Vorstand, ist auch TUI-Kleinaktionär. Und deshalb war er für das Reiseradio auf der Hauptversammlung und wird mir am Ende der Sendung und Ihnen natürlich auch Insider-Informationen anvertrauen, was der touristische Murmeltiertag in Hannover an Erkenntnissen brachte. Über Ägypten reden wir natürlich auch, über Mallorca als Sexfalle und über die schnöde Abkehr der Urlauber von Nachhaltigkeit, sobald sie Geld dafür ausgeben müssen. Sie sehen, es ist wieder mal die berühmte bunte Mischung des Reiseradios. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
Thank you.
keiner weiß so recht, warum Klaus Brämig, der Vorsitzende des Tourismusausschusses des Deutschen Bundestags, während der Ägyptenkrise glaubte, auf einmal den Hinsken geben zu müssen. Will heißen, unkontrolliert zu plappern, wie das so die Art des früheren Tourismusbeauftragten war. Bei Ernst Hinsken war es in der Regel aber die folkloristische Pflege des einheimischen Tourismus. Aber die Gutmenschenattitüde des Klaus Brämig, Klammer auf, CDU, Klammer zu, hat vor allem die Gutmenschen überrascht. Zitat: Touristen, die in der Sonne braten und kein Auge haben für die brennende Sehnsucht der Bevölkerung nach Freiheit und Demokratie. Das hört sich natürlich sehr korrekt richtig an und wird auch ganz sicher beklatscht. Aber nicht nur für Klaus Lepple, den Präsidenten des Bundesverbandes der Tourismusindustrie, ist so ein Gefälligkeitsbonmot ein, Zitat, Akt parasitärer Publizität, Zitat Ende, für die eigene Profilierung des wirklich nicht sehr profilscharfen Hinterbänklers. Im Gespräch mit dem Reiseradio war Lepple für seine Verhältnisse schon wieder mustergültig diplomatisch, aber die Verärgerung, die war doch noch deutlich zu fühlen.
Last Minute – Neues aus der Reisewelt.
Herr Lepple, ist die Tourismusindustrie jetzt tatsächlich naiv und hartherzig gegenüber unterdrückten oder wirtschaftlich benachteiligten Völkern? Hauptsache, der Liegestuhl ist gemütlich und die Sonne scheint.
Also das ist eine sehr verkürzte Sicht der Dinge und sicherlich auch sehr einseitig. Wir sehen natürlich auch, was in den einzelnen Ländern los ist. Und wir berücksichtigen dies natürlich auch. Aber im Grunde genommen entscheidet der Kunde ja, wo er hin will. Und der Kundenwunsch hat nun mal erste Priorität. Und von daher halten wir überhaupt nichts davon, bestimmte Länder sozusagen über die Industrie selbst sozusagen vom Tourismus abzuschneiden. Und hinzu kommt natürlich auch noch, dass natürlich gerade auch der Tourismus ja für diese Länder von hoher Bedeutung ist. Nicht nur wirtschaftlich, sondern, wie ich auch glaube, politisch und zwar auch ganz im Sinne derjenigen, die hier gewisse Grundsätze einfordern. Denn dadurch, dass die Bevölkerung merkt, es kommen Ausländer ins Land und mit denen sie sich unterhalten können, können sie halt eben auch ihre persönlichen Botschaften, die sie sonst vielleicht nicht so transportieren können, eben auch ins Ausland transportieren. Und ich glaube, damit ist ein ganz gutes Stück Arbeit auch getan und ich halte das auch nach wie vor für eminent wichtig.
Was glauben Sie, was hat denn den Vorsitzenden des Tourismusausschusses, den Klaus Brämig, bewogen, jetzt hier diese Ethikkeule rauszuholen, so am Beispiel Ägypten?
Ja, also es geht ja nicht nur um Ägypten, er hat ja Ägypten und Tunesien angeführt. Ich persönlich habe Verständnis dafür, dass sich ein Tourismusausschuss und natürlich auch dessen Vorsitzender mit derartigen Fragen beschäftigt. Allerdings habe ich sehr wenig Verständnis dafür, dass man genau in dieser Situation mit einer derartigen Erklärung in der Öffentlichkeit gegangen ist. Und ich glaube, man hätte diese Gesamtthematik zielgerichteter erstmal intern diskutieren sollen. Ich glaube, dabei wäre mehr herausgekommen. Bisher ist es ja nur so gewesen, dass in der Tourismusausschusssitzung am 19. Januar ein allgemeiner Katalog ethischer Grundsätze, die ich aber jederzeit auch in der UN-Charta nachlesen kann und die also nun nichts Neues darstellt, sozusagen nochmal verkündet worden ist. Aber das hat erstmal keinerlei praktische Auswirkungen, das wissen wir alle. Und inwieweit ich mich an diesen Dingen orientiere, das ist eine Sache, die muss ich dann auch wiederum beispielsweise in meinem Unternehmen und darüber hinaus aber auch natürlich insbesondere mit meinen Kunden ausmachen.
Aber Hans-Joachim Hacker, auch so ein politisches Schwergewicht, der SPD-Obmann, der hatte sogar das Auswärtige Amt gerügt. Man hätte die Urlauber viel schneller rausholen müssen aus Ägypten.
Also aus Ägypten die Urlauber schneller rauszuholen, wäre sehr, sehr schwierig geworden, aus dem einfachen Grund, weil hier eine völlig andere Zahl im Raum steht, als es sind ja noch Deutsche da, als beispielsweise in Tunesien. In Tunesien waren knapp 7.000. Die konnte man in 2,5 Tagen halt eben mit den entsprechenden Maschinenkapazitäten relativ problemlos evakuieren. Im Übrigen ist bekannt, dass ja auch eine ganze Reihe Leute da geblieben sind. Das dürften etwa 500 sein. Also das sind immerhin fast 10% der Urlauber, die überhaupt nicht bereit waren zurück, die nicht zurück wollten. Und bei Ägypten stellt die Situation sich aber völlig anders dar. Da reden wir über etwa 40.000 Deutsche, die dort ihren Urlaub machten zu dem Zeitpunkt.
Und eben auch die Frage nach der Sicherheit. Ist es überhaupt nötig gewesen, sie rauszuholen?
Ja, ich meine, wir sehen ja heute, dass es weder in dem einen noch in dem anderen Fall notwendig war letztlich. Gerade jetzt in Ägypten, ich meine am Roten Meer, ob in Sharm el-Sheikh, ob in Hurghada, ob in Luxor oder in Masalam und Port Ghalib, gibt es überhaupt keinerlei Veranlassung, Urlauber zu evakuieren. Der einzige Grund, der noch auftreten könnte, aber den sehe ich auch in der Praxis nicht, weil sich ja jetzt schon manches wieder gelockert hat, ist die Versorgungslage, aber nicht die Sicherheitslage.
Gerade wenn man in so einer Situation jetzt weiß, die Menschen da unten, sagen wir am Roten Meer, sind völlig aufgeschmissen, wenn keine Touristen mehr da sind, ist es dann nicht eine gegenseitige ethische Feststellung, man muss raus?
Das ist ja genau das Problem. Ich meine, derjenige, der dort unten im Hotel arbeitet, der weiß natürlich ganz genau, wenn die Touristen dort abgezogen werden, möglicherweise noch sozusagen zwangsweise durch die deutsche Regierung, bedeutet dies natürlich dann, dass er morgen seinen Job verloren hat. Und ob das beabsichtigt ist, wage ich mal zu bezweifeln.
Könnte man jetzt so vermessen sein, zu behaupten, die deutsche Tourismuswirtschaft, die so viele politische Freunde im Tourismusausschuss hat, braucht keine Feinde mehr?
Also ich wäre vorsichtig mit so einer Äußerung, einfach deshalb, weil ich davon ausgehe, dass der Tourismusausschuss jetzt vielleicht auch durch die Erklärung von Herrn Prämich und durch meine Erklärung jetzt vielleicht auch den Weg dazu findet, dieses ganze Thema mal etwas intensiver und etwas tiefer zu diskutieren, als das bisher geschehen ist. Und wir werden sicherlich in naher Zukunft Gespräche miteinander führen und dann werden wir auch mal das Miteinander für die Zukunft abstimmen.
Das ist sehr diplomatisch.
Ja, natürlich. Ich äußere mich hier natürlich auch im gewissen Sinne diplomatisch, aber es ist auch sicherlich ein Unterschied, was in der Gänze des Ausschusses besprochen wird und was möglicherweise im kleineren Kreis oder möglicherweise auch mal unter vier Augen besprochen wird. Ich glaube, dass hier einfach mal auch seitens der Tourismuswirtschaft deutliche Worte auch erforderlich sind.
Es gibt kaum einen Bereich, bei dem so viel statistisch gemogelt wird wie bei den Urlaubszahlen von Ländern. Angeblich ist ja Frankreich das Urlaubsland Nummer 1 in Europa, was empirisch gefühlt jedes Jahr aufs Neue verwundert. Aber nur solange man die Schummeleien nicht kennt, jeden durchfahrenden Gast nach Spanien zum Beispiel gleich zweimal vom Autobahnbenutzer zum Feriengast zu machen für die Statistik. Die Griechen zählten jahrelang gerne alle Schiffsbesatzungen und Nutzer von Fähren gleich mehrfach und so hat jeder seine spezielle Zählweise, um die Bedeutung des einheimischen touristischen Gewerbes in den Olymp zu heben. Selbst wenn jedes Zelt auf einer Campingwiese dran glauben muss. Ich erzähle das, weil die Zahl 380 Millionen Übernachtungen in Deutschland und davon über 60 Millionen von Ausländern schön ist, aber als solches noch nicht viel zählt. Aber die neue Rekordmarke macht eines deutlich. Die Beliebtheit von Deutschland wächst seit 10 Jahren weit über dem europäischen Niveau, seit dem Jahr 2000 um 40%. Urlaub, made in Germany, wird deshalb für den Wirtschaftsminister Rainer Brüderle immer mehr zur Chefsache. Denn welcher Politiker steht nicht gerne in der ersten Reihe, wenn es solche Erfolge zu verkünden gibt?
Unser Top-Thema heute: Ready for Takeoff.
60 Millionen ausländische Übernachtungen. Das bedeutet 30 bis 40 Millionen Menschen aus dem Ausland, die nach Deutschland gekommen sind 2010. Warum kommen die eigentlich hier? Wir stehen gerade vor dem Brandenburger Tor. Wollen die das moderne Deutschland sehen? Was ist der Anlass?
Das ist sicherlich ganz unterschiedliche Motive, aber sie kommen ja freiwillig. Und das ist ein gutes Zeichen. Wenn sie in Deutschland waren, sind sie auch Botschafter für das moderne, zukunftsorientierte Deutschland. Da gibt es Motive, die historisch begründet sind, dass man Geschichte, die in Deutschland sich ja manifestiert, in unterschiedlichen Formen sehen will. Es gibt musikalische Motive, wenn ich an Bayreuth denke oder andere Städten. Es gibt das Interesse für die wieder erstarkte große Metropole Berlin, die wieder mit den anderen großen Weltstädten mithalten kann und auch einen Nachholbedarf hat durch die lange Zeit der Teilung, der Nachkriegsfolgen, dass man sich dafür interessiert. Eine pulsierende Stadt, die sich auch ständig ändert. Als Gastarbeiter in Berlin kann man das auch ein Stück mit beurteilen. Es gibt aber auch den Wunsch, dass man hier in ein Land ist, das absolut sicher ist, in dem man keine Probleme hat, keine Risiken eingeht. Und es gibt eine Ausstrahlung von Deutschland. Wir haben uns eine Aura erarbeitet. Das sind Stationen wie 2006, die Fußballweltmeisterschaft, wo die ganze Welt mit uns miterlebt hat. Wichtig in diesem Jahr die Damenfußballweltmeisterschaft. Also man kann das nicht auf ein oder zwei Faktoren reduzieren. Es ist eine Vielfalt und es tut einem eigentlich gut als Deutscher, dass man sich freut. Die Menschen kommen gerne her, sie kommen wieder, es werden immer mehr.
Aber es sind doch neben den Metropolen vor allen Dingen einige wenige touristische Leuchtturmprojekte quasi, die Menschen anziehen.
Das ist immer so, dass es bei den Leuchttürmen anfängt. Aber der Sinn der Leuchttürme ist, dass sie auch in die Fläche wirken und ausleuchten. Und deshalb wird es darauf ankommen, bei den zukünftigen Aktivitäten auch ländliche Räume stärker einzubeziehen. Also ich komme aus Rheinland-Pfalz, bei uns die Moselregion oder die Pfalz mit ihrer Vielfalt einzubeziehen oder der Mittelrhein mit der Lorelei, Weltkulturerbe. Sie finden kaum eine Landschaft in der Welt, wo sie solche Dichte von Kulturzeugnissen haben. Und ich bin immer wieder bewegt, wenn ich mit Chinesen und anderen Gästen auf Schiff in der Lorelei vorbeifahre, mit welcher tiefen inneren Bewegung sie diesen Moment genießen. Wir sind manchmal als Deutsche gar nicht mehr so gewahr, was wir eigentlich an Schätzen im Land haben.
Dann haben wir ja 360 Millionen Übernachtungen insgesamt. Das ist ja eigentlich die wesentliche Zahl, wo man auch sieht, was für eine Wirtschaftskraft der Tourismus eigentlich hat. Und trotzdem hat man das Gefühl manchmal, dass die Lobby in Berlin nicht ganz so stark für den Tourismus ist.
Naja, gut, das ist immer unterschiedlich. Ich glaube schon, dass es eine nachhaltige Wirkung hat. Und nicht die Interessensvertreter am stärksten, die am meisten Leute hier rumlaufen hat, sondern die besten Argumente hat. Man darf den Einfluss des Verbandswesens nicht überschätzen, auch nicht unterschätzen. Und ich glaube, das Herz auch des Parlaments für den Tourismus, auch bei der Haushaltsbereitstellung, ist groß.
Sie sagen ja selbst immer, die mittelständischen Betriebe, das ist das Herz des Tourismus. Das klingt dann auch gleich wieder so ein bisschen klein-klein. So nach Gießkannenprinzip, wir müssen jeden irgendwo zufriedenstellen.
Das machen wir nicht. Der Mittelstand ist ja derjenige, der am wenigsten nach staatlicher Unterstützung ruft. Die Mentalität des Mittelstands ist nicht, mit der Sammelbüchse im Hals durch die Landschaft zu gehen, sondern das sind die Leute, die es selbst machen, die für ihre Fehlentscheidungen selbst einstehen. Das ist nicht eine Manager-Mentalität, die heute Gummistiefel, morgen Autos und übermorgen was anderes verkauft, sondern sie stehen zu ihrem Hotel, zu ihrem Gasthof, zu ihrem Engagement dabei. Und deshalb ist es eine der Stärke Deutschlands, dass wir mittelstandsgeprägt sind. Wir sind gut beraten, diesen Mittelstand im Auge zu behalten.
Und Hand aufs Herz, wenn Sie zur Kanzlerin gehen und sagen, ich muss für die Automobilindustrie was bekommen, ist es einfacher, Sie sagen, für die touristische Industrie?
Ich habe gerade bewiesen, dass ich bei Opel Nein gesagt habe. Das war eine schwierige Diskussion mit der Kanzlerin und es war richtig. Ich habe gerade bei der Großkonzern, ob Karstadt oder andere sind, Nein gesagt. Die Politik hat sich in Deutschland geändert. Die Mittelstandsorientierung ist besser geworden.
Neidische Zungen lästern gerne mal, Deutschland sei momentan so attraktiv, dass trotz der DZT immer mehr Menschen kämen, um hier eine gute Zeit zu haben. Das ist natürlich zu kurz gedacht, denn natürlich weiß man heute auch im entferntesten Winkel der Welt, dass Berlin cool, dass das Oktoberfest süffig und Neuschwanstein vor Disney World auf dem Markt war. diese Nachhilfe braucht die Deutsche Zentrale für Tourismus nicht mehr zu geben. Und doch hat Petra Hedorfers Team mehr als genug zu tun, um ausländische Gäste auch noch für ein paar ganz andere Orte zu interessieren. Das klingt dann manchmal etwas dröge, aber auch der Gast, der sich für die Kurbelwelle des ersten Automobils oder die Laola-Welle eines Frauenfußballspiels begeistern kann, gibt Geld aus in Deutschland.
Reiseträume. Wenn einem so viel Schönes wird beschert.
Frau Hedorfer, Sie sind ja quasi qua Amt in der Welt unterwegs. Welche drei Schlagwörter hören Sie als erstes, wenn es um Deutschland geht?
Deutschland ist das Messeland Nummer eins, ist natürlich ein Kongressdestination, aber es wird immer mehr auch ein Urlaubsland. In diesem Dreiklang beschreiben uns ausländische Gäste und in der Tat schon die Hälfte unserer Gäste sind Urlaubsgäste.
Können Sie vielleicht die drei Begriffe etwas emotionaler nennen?
Na, Deutschland wird vielfach, und das ist eben das Schöne, zwischenzeitlich auch sehr modern, offen, freundlich und auch was das Thema Kultur und Wissenschaft angeht, gesehen.
Und wenn man jetzt auf drei Sehenswürdigkeiten sich beschränken würde, wo leuchtet Deutschland besonders weit ins Ausland?
Da sage ich ja immer, wir haben nicht nur ein Rom oder Paris, wir haben eben die vielen Perlen in Deutschland und wir haben die Perlenkette. Die vielen Städte, denken Sie allein an 33 UNESCO-Weltkulturerbestätten.
Ist es nicht so, je weiter man weg ist von Deutschland, desto mehr reduziert sich das Bild der Deutschen auf die Madeln in den Dirndeln und die Jungs, die Bierkrüge stemmen?
Also da hat sich viel getan durch Produkte wie ein neues Berlin und andere Facetten. Und unser Image ist in der Tat ein sehr weltoffenes, modernes geworden, das das Thema Brauchtum und Kultur auf alle Fälle mit sich trägt, aber eben auch andere Facetten spiegelt. Ich sag mal, Creative Germany ist nur eine der Schlagworte, die eben auch unser Land beschreiben.
Sage ich mal, das Brandenburger Tor, unter dem wir gerade stehen, bei Sonnenschein, das ist der Magnet schlechthin, da will jeder hin. Wenn man in die Breite gerät, da muss man schon strampeln, um die Leute herzukriegen.
Naja, sagen wir mal so, das ist ja die Chance, die Deutschland hat, dass wir eben viele Quellmärkte haben, die unser Incoming speisen. Und es ist eben auch ein Köln, es ist auch ein München, es ist auch ein Hamburg, es ist ein Dresden, es ist in alle Himmelsrichtungen eben auch entsprechendes zu bieten.
Hand aufs Herz, glauben Sie, dass jemand aus dem Ausland kommt wegen 125 Jahre Mercedes-Benz?
Ja, in der Tat. Wir wissen, dass sehr viele Italiener und Schweizer enormes Interesse haben und sind Nachbarmärkte, die gerade diese Museenlandschaft in Baden-Württemberg besuchen und wo wir auch wissen, dass ein Autostadt hier in Wolfsburg in der Nähe von Berlin, aber auch die Museenlandschaft BMW-Welt München und Ingolstadt entsprechendes bieten und auch von internationalen Gästen immer stärker besucht werden. Dort werden ja Gruppenführungen in über 10 Sprachen angeboten. Das heißt, man weiß um die Internationalität der Gäste und man geht entsprechend kundenorientiert auch vor.
Dann haben wir die WM der Fußballerinnen dieses Jahr. Ist das wirklich das erste Mal, dass dann Fußballfans tatsächlich ein Land besuchen, um hinterher auch Schlösser, Burgen, Alleen und glitzernde romantische Seen zu besuchen?
Na, das erste Mal nicht, weil wir wissen ja schon von unseren Befragungen rund um die Weltmeisterschaft 2006, dass über die Hälfte der Gäste eben auch die Tour zur WM genutzt hat, im Anschluss Deutschland zu besichtigen. Ich glaube, das würden wir Deutsche auch so machen. Wer in ein fremdes Land fährt für ein Event, der guckt immer hinterher nochmal ein paar Stationen oder Ecken der Nachbarn an.
Welches wäre so die Zielgruppe, die Sie am liebsten nach Deutschland locken würden?
Ich glaube, dass uns alle Gäste willkommen sind. Wir haben natürlich ein Interesse dran, wie viele andere, die sogenannten Wachstumsmärkte, die Emerging Markets zu bewerben und mehr Chinesen, Inder, russische Gäste oder auch Brasilianer hierher zu bekommen. Aber vergesst bitte nicht Europa, 76% unseres Aufkommens kommt aus Europa und das ist schön und gut so und da wollen wir auch weiter mit Konstanz und Tradition aufsetzen.
Aber herzlich willkommen auf Hindi können Sie noch nicht.
Nein, aber ich sag mal Namaste zu allen indischen Freunden, die sicherlich kaum einer weiß das. Ich höre so oft das Vorurteil, es gibt in der Schweiz mehr indische Gäste. Ich darf sagen, nein, Deutschland ist sowohl aus China wie aus Indien der größte Visa-Emittent. Das heißt, die meisten Gäste in Europa kommen eben aus diesen Märkten zuerst nach Deutschland und dann in Nachbarmärkte.
gibt zwar eine Studie der Hochschule Luzern, wonach Nachhaltigkeit nur eine sehr untergeordnete Rolle bei der Urlaubsentscheidung spielt. Ich werde nachher noch mit Karl Born darüber reden. Aber Studenten haben vielleicht doch noch in größerem Maße hehre Ziele, wenn sie urlaubstechnisch unterwegs sind. Gepaart mit einem begrenzten Budget sind sie die perfekten Kunden für das Beuteraster von Veranstaltern wie STA Travel. Reisen und gleichzeitig Gutes tun, sich für die Lebensumstände der Menschen und den Erhalt der Natur interessieren am Urlaubsort. Und das Ganze für möglichst wenig Geld abseits der üblichen Trampelpfade von TUI und Co. Das sind die Ansprüche, die Andreas Siegmann erfüllen soll, der Geschäftsführer von STA Travel. Im Reiseradio verrät er, wie dieser Spagat aussieht.
Wenn einer was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Nun habe ich Andreas Siegmann am Telefon, den Geschäftsführer von STA Travel, der, ja, man könnte es vielleicht so sagen, da weitermacht, wo Ruf und Co. allmählich aufhören, nämlich bei jungen Erwachsenen. Sie sind ja auch mehr oder weniger aus einem Selbsthilfeprojekt australischer Studenten entstanden, Herr Siegmann.
Das ist richtig, Herr Drensek. Allerdings ist das schon einige Zeit her. Nämlich 1971 wurde was heute als STA Travel bekannt ist, tatsächlich in Australien von Studenten gegründet, um eben das Ziel zu erreichen, mit Fluglinien günstige Tarife zu erhandeln, die sie dann an die Studentenschaft weitergeben können. Mhm. Aber das ist natürlich schon eine geraume Zeit her und STA Travel hat sich in diesen, 40 Jahren, sage ich jetzt mal, natürlich auch erheblich gewandelt.
Ich kann mir so vorstellen, so komm durch die Welt mit wenig Knete, billig willig, das war sicher mal der Leitspruch aus den Gründertagen, noch lange bevor da dieser Werbespruch Geiz ist geil erfunden wurde.
Ja, natürlich. Ich meine, ursprünglich war ja auch Studentenschaft das Zielpublikum von STA Travel eigentlich fast exklusiv. Und das ist natürlich ein Publikum, das jetzt nicht unbedingt finanziell am oberen Ende der Einkommensskala steht. Daher war Preis natürlich immer eine wichtige Sache. Ist es für viele auch heute noch, wobei, wie gesagt, durch unsere Konzentration auf Fernreisen im Speziellen, wir machen ja sehr, sehr wenig Europa, natürlich außer dem Preis auch noch Beratungskompetenz, außergewöhnliche Produkte und Erfahrungen mit dazukommen.
Das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich denke mir nämlich, bei einem Geschäft, nämlich Trüffelschwein zu sein für die besten Schnäppchenpreise für junge Leute, da hat der technische Wandel ja besonders zugeschlagen. In den Anfangsjahren könnte ich mir vorstellen, da war es logisch. Da gab es, sag mal, etwas provokativ nur die verschnarchten Reisebüros für die Pauschaltouris oder eben die STA Traveler als natürliche Anlaufstelle, wenn man preiswert individuell durch die Welt wollte. Heute gibt es das Internet. Heute kann jeder gucken nach billigen Preisen. Da müssen sie ja ein bisschen mehr bieten.
Richtig. Und deswegen sind wir auch im sogenannten Multi-Channel-Vertrieb tätig. Das heißt, wir betreiben ja unsere eigenen Webseiten, wo wir eben auch genau diese Kunden, denen es eben nur um den Preis geht, die den DIY-Holiday selber gerne basteln, ja auch bedienen. Nur glauben wir gerade im Segment Fernreisen und dort vor allem auch bei Reisen in, sag ich mal, Schwellenländer zum Beispiel, gibt es durchaus auch bei jungen Leuten noch einen gewissen Beratungs- und Sicherheitsbedarf. Und daher glauben wir ja auch nach wie vor in die Zukunft des stationären Vertriebs und expandieren ja in Deutschland auch.
Ne? Würden Sie eigentlich die These wagen, dass hier heute immer noch für junge Leute, es sind ja nicht nur Studenten, die mit Ihnen reisen, das preiswerteste Reiseangebot schnüren können, wenn da jemand zu Ihnen kommt?
In der Regel ja. Ja, ich meine, das kommt jetzt drauf an, wo Sie hinwollen. Wenn Sie jetzt sagen, für Europa, nein, da kann ich Ihnen das sichern, ja. Aber was Fernreisen angeht, da ist das in der Regel schon so, dass unsere Produkte, gerade unsere Spezialtarife für Jugendliche und Studenten, in der Regel schon sehr, sehr günstig sind, oftmals mit weitem Abstand unter Wettbewerbsangeboten liegen. Aber auch nicht immer, das muss man fairerweise dazu sagen.
Sie haben ja eben gesagt, auch die junge Zielgruppe hat einen gewissen Beratungsbedarf. Hat sich da eigentlich in der Lebensplanung etwas geändert? Ist da noch die gleiche Abenteuerlust und Entdeckerfreude wie vor 20, 30 Jahren, mal ein paar Monate einfach abtauchen, durch die Welt reisen, sich irgendwie durchzuschlagen? Hat sich da was gewandelt?
Ja, da hat sich schon sehr was gewandelt. Also vor 20 Jahren noch, Da hat ja STA Travel zum Beispiel fast ausschließlich Flugprodukte verkauft. Und das hat damals auch zu dem Reisestil der Zeit gepasst. Das heißt, die Leute, die damals Fernreisen unternommen haben im jungen Segment, sind eben oftmals wirklich auf eigene Faust mit Rucksack losgezogen und haben außer dem Flugticket jetzt nicht besonders viel geplant. Dieser traditionelle Backpacker, der ist tatsächlich so ein bisschen, ich möchte nicht sagen im Aussterben, aber der ist zumindest mal rückläufig. Und viele junge Leute erwarten zumindest ein gewisses Maß an, ich sag mal, Sicherheit, an Planung und an, ja, ein bisschen Behütung, sage ich jetzt mal so.
Ist ja auch interessant, das ist heute irgendwie alles durch das Internet abgefedert. Man bleibt ja eigentlich mit der Heimat verbunden, selbst an den entferntesten Orten der Welt. Das verleitet vielleicht auch so ein bisschen dazu, eben wie Sie es gerade sagen, alles muss bequem sein heute. Der Anspruch an Sie natürlich noch professioneller als Dienstleister zu sein.
Richtig, und nur darüber können wir uns ja auch schließlich definieren. Ich meine, Sie haben es vorher selber gesagt, fast alle Produkte, also nicht wirklich alle, das sage ich auch nochmal dazu, gerade um Produkte wie Volunteering, Work and Travel und so weiter, das lässt sich auch im heutigen Zeitalter nur sehr schwer online buchen oder selbst ein Round-the-World-Ticket kriegen Sie ja online eigentlich nicht hin. Also da gibt es wirklich Produkte, da braucht man auch noch ein stationäres Büro oder zumindest einen Ansprechpartner in der Industrie, um das wirklich buchen zu können. Aber das sind natürlich auch Nischen, muss man fairerweise sagen. Die anderen Bereiche, wenn es einfach um Fernreisen geht, wie gesagt, in sehr ferne Länder, wo die Leute einzigartige Erfahrungen sammeln wollen, es reist ja nicht jeder jedes Jahr nach Neuseeland, da gibt es auch unter den jungen Leuten schon viele, die einfach sicherstellen wollen, dass es wirklich so speziell wird, wie sie sich es auch vorgestellt haben. Und da kommen wir ins Spiel. Ja.
Sie haben es ja eben so ganz beiläufig angesprochen, abgesehen also vom internen Engagement, das auch im Hause STA schon aufgrund der Biografie irgendwie eine Herzensangelegenheit ist, sich in fernen Ländern vielleicht ein wenig nachdenklicher mit der Situation vor Ort auseinanderzusetzen, als dies so ein großer Reisekonzern könnte. Ist dieses jetzt verstärkt angebotene, ich sag's mal, Helping Hands Project für Reisende auch so ein Versuch, sich zu diversifizieren und wegzukommen von diesem Flugticket-Supermarkt-Image?
Ja, das ist sicherlich ein Teil dieser Strategie. Ich meine, die betreiben wir ja schon seit Jahren. Wir haben ja ein eigenes Landprogramm mit Destinationskatalogen nun schon seit geraumer Zeit. Und das ist auch bei uns der stärkste Wachstumsbereich, ganz klar. Und in diesem Bereich Landprodukt konzentrieren wir uns ja gerade auf das, ich sage mal, authentische Programm, sprich auf Reiseerlebnisse, die vielleicht ein bisschen fernab der üblichen Reiseziele und Haupttouristikrouten sind und versuchen auch, was Transportmittel angeht und so weiter im Rahmen der von uns angebotenen Reisen, das etwas Außergewöhnlichere und Authentischere zu bieten. Und da kommt eben auch dieses neue Produkt Reisen und Helfen ins Spiel, das uns da einfach, ja, ich sag mal, helfen soll, unsere Kompetenzen in diesem Bereich zum einen unterstreichen und zum anderen auch einem Nachfragetrend gerecht zu werden.
Mhm. Ja? Sie haben es ja jetzt gesagt, das Freiwilligenprojekt, das machen Sie ja nicht ganz alleine, sondern mit Planetera in Kooperation, wie ich hier gelesen habe. Was muss ich mir eigentlich darunter vorstellen?
Ja, also da muss man zunächst mal unterscheiden. Es gibt zwei Formen von Freiwilligenprojekten, in die Sie sich einbringen können. Einmal, wir nennen das Projekt PUR. Das heißt, das ist eine Reise, die eigentlich nur die Hilfe in einem Freiwilligenprojekt zum Inhalt hat. Sie reisen dort an, können eine fast frei bestimmbare Zeit in so einem Projekt verbringen. Meistens gibt es eine Mindestaufenthaltsdauer von 2 bis 3 Wochen, aber darüber hinaus sehr flexibel. Sie helfen dort in einem Projekt ihrer Wahl. Da gibt es, wie gesagt, in unserem Programm haben wir 88 Projekte momentan und da gibt es alles von Tier- oder Naturschutz zu Arbeit mit Kindern, Community Help im Generellen, Meeresbeobachtung. Also das ist ein weit gefächertes Spektrum und das können Sie dann nach Ihrem Gusto so entscheiden, was Sie da machen wollen.
Das heißt, ich kaufe mir irgendwie, sag mal, eine Reise nach Afrika, um dann irgendwo im Busch in einem Arbeitscamp zu landen, so wie es früher mal Mode war, vielleicht ein paar Wochen in einen israelischen Kibbutz zu gehen.
Nein, das kann man so nicht ganz vergleichen, ja. Ich meine, unsere Projekte sind natürlich auch darauf basierend angelegt, dass wir wissen, dass diese Projekte ein breites Publikum ansprechen sollen. Wir sprechen ja mit unseren Produkten, Sie haben es vorher so am Rand ein bisschen angedeutet, heute nicht nur mehr Studenten an, sondern ich sage mal ganz generell junge, junggebliebene und Reisende, so ich sage mal grob Zielgruppe 20- bis 40-Jährige und damit auch viele Leute, die natürlich im beruflichen Alltag stehen. Und wir wissen sehr wohl, dass die Leute natürlich ein gewissen Erlebnis und Erholungswert auch bei so einer Reise noch suchen. Das heißt, mit Arbeitscamp hat das natürlich nichts zu tun.
Was ist denn der Renner bei diesen Angeboten? Vielleicht kann man das dann vielleicht etwas griffiger formulieren.
Und die bislang beliebtesten Projekte ist ein Elefantenhilfsprojekt, ein Orang-Utan-Hilfsprojekt und ein Kinderhilfsprojekt.
Ach ja, Orang-Utan sind ja auch so süß, wenn sie im Arm sind.
Sind sie ja auch. Ist ja auch legitim. Ja.
So, wenn ich jetzt sage, gut, also ich fege jetzt mal den Urwald für 2 Wochen, aber dann möchte ich auch mal an den Strand oder auf Safari. Das geht oder werde ich dann nur schief angeschaut?
Nein, das geht auch. Also generell sind die Projekte so angelegt, dass sie ohnehin eigentlich nur im Rahmen, ich sag mal, regulärer Arbeitszeiten tätig sind. Das heißt, das Wochenende ist meist ohnehin frei und viele der Projekte, da arbeiten sie auch nicht von morgens 8 bis abends 6, sondern das lässt sich schon ein bisschen auch nach eigenem Gusto mit einteilen. Und ich sag mal, das soll ja wirklich nicht in ein Arbeitslager enden. Also da ist genügend Zeit, um wirklich Land und Leute und oftmals, und das ist ja das Schöne an solchen Projekten, dann gemeinsam mit den neuen Bekannten und Freunden, die man in so einem Projekt natürlich recht leicht schließt, und zwar nicht nur mit anderen Reisenden, sondern tatsächlich mit Einheimischen, mit Leuten, die dort wohnen und leben, schließt, verbringen kann. Und das ist ja das Schöne daran.
Kann man da eigentlich Zahlen nennen? Wie viele junge Menschen lassen sich für solche Projekte eigentlich begeistern?
Sieh, das ist noch schwierig zu sagen. Das Projekt Reisen und Helfen, das wir auf den Markt gebracht haben, letztes Jahr im Oktober, ist ja daher noch sehr neu. Da halten sich die Buchungen natürlich noch ein bisschen zurück, zumal man sowas ja auch ein bisschen längerfristig plant. Also wir visieren da ganz realistisch fürs erste Jahr, ich sag mal, für Deutschland jetzt gesprochen, circa 200 Buchungen an. Also das ist auch wirklich jetzt kein Massenprodukt, sondern das ist ein Nischenprodukt, dessen sind wir uns bewusst, aber an das wir glauben und dass wir auch, ja, ich sag mal, in Abhängigkeit vom tatsächlichen Erfolg der Markt auch weiter ausbauen wollen.
Ist ja schön, ich finde das ja toll, dass Sie sich da engagieren, weil es ja sicherlich kein Produkt ist, wo man jetzt eine riesengroße Gewinnmarge hat.
Nein, also wenn Sie, wir haben ja auch bewusst, ich sag mal, auf viele kommerzielle Hilfen bei der Produktion dieses Projektes verzichtet. Zum Beispiel im Katalog Reisen und Helfen finden Sie keine Werbung. Das heißt, den Katalog, den haben wir tatsächlich selber finanziert. Und ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, dass wenn man die Produktionskosten, die Verwaltungskosten und die Systemkosten alle mal so zusammenrechnen würde, da verdienen wir mit Sicherheit auf absehbare Zeit nicht viel mit, also eigentlich gar nichts.
Gut, dann müssen wir so andere Produkte haben, wo Sie ein bisschen mehr mit verdienen. Mal ganz kurz gestreift, haben wir es ja schon, die Tendenz zur Hängematte mit begrenztem Abenteuer. Ist das dann auch so eine Herausforderung für SDA, da jetzt tätig zu werden, also sag mal, mehr zu bieten als die Tickets, vielleicht auch Rundreisen, bei denen man nicht so unbedingt auf der Ameisenroute der Neckermann- und TUI-Busse unterwegs ist?
Ja, und genau das ist ja eigentlich unser Kernprodukt, das wir, wie gesagt, schon seit einigen Jahren anbieten. Kleingruppen-Rundreisen, die sehr flexibel gestaltet werden können, die Sie auch zum Beispiel alleine unternehmen können. Sie müssen die gar nicht in einer Gruppe machen gegen Aufpreis, aber auch mit anderen Reisenden aus aller Welt zusammen. Und die auch dort, obwohl es natürlich, das muss man sagen, ein kommerzielles Produkt ist, einen gewissen Nachhaltigkeitsfaktor mit drin haben. Das heißt, auch dort wird versucht, möglichst viel an die lokalen Communities zurückzugeben, im Sinne von, man bringt die Leute eben bei Gastfamilien oder einfachen Gästehäusern unter, wo man wirklich auch noch einen Rücklauf in die lokale Ökonomie hat. Man benutzt lokale Transportmittel, ob das wirklich Busse oder Bahnen sind oder auch wirklich mal Kanus und so, und versucht eben, wie gesagt, abseits der klimatisierten Reisebusse ein bisschen authentischer was rüberzubringen. Und das Besondere, das wollte ich vorher noch schnell sagen, bei diesem Reisen und Helfen ist, dass ja neben diesem Projekt pur, also der reinen freiwilligen Arbeit, auch diese Kombination Tour und Projekt, nennen wir es, buchen können. Das heißt, Sie können zum Beispiel so eine Rundreise machen, die an sich schon einen relativ authentischen Charakter hat. Und dann eingebettet in so eine Rundreise können Sie dann noch eine gewisse Anzahl von Tagen an Freiwilligenarbeit leisten. Und dann haben Sie wirklich so ein bisschen Best of Both Worlds. Ja.
Und dann muss es Sie natürlich ins Herz treffen, dass irgendwann Ihre Kunden dann doch bei Yogi Löw, bei der TUI am Luxuspool in Thailand landen und sagen, das habe ich mir jetzt verdient.
Sie, also auch damit habe ich kein Problem. Es ist jeder sein eigenes Glückes Schmied und auch das hat ja was für sich. Das ist überhaupt, da habe ich überhaupt kein Problem. Und es gibt auch viele Kunden, die das tatsächlich so machen, die eine Rundreise machen, was Authentisches machen und dann noch ein paar Tage Urlaub hinten an. Ich meine, wir sind da auch realistisch. Wir wollen ja auch nicht, ich sage jetzt mal, die Reiseindustrie komplett auf den Kopf stellen. Wir wollen eben versuchen, unseren Kunden besonders authentische Erlebnisse zu vermitteln. Das ist ja zum einen wichtig. Und ich sage mal, noch authentischer als in so einem freiwilligen Projekt mit wirklich lokalen Communities zu arbeiten, geht's halt fast nun mal nimmer. Auf der anderen Seite ein bisschen was zurückgeben für nachhaltigen und sustainable Tourismus was zu tun. Und zum Dritten natürlich auch unvergessliche Erlebnisse für die Leute zu bereiten, die sie so nicht an jeder Ecke von der Stange kaufen können. Und das sind eigentlich so die Beweggründe, die uns zu diesem Projekt da Reisen und Helfen bewogen haben und die auch von den Kunden wirklich sehr gut angenommen wurden.
Andreas Siegmann, der ewige Student bei STA Travel, dessen Angebote zumindest noch so sind, dass sie nicht ins Radar der großen Reiseveranstalter rücken und trotzdem viel Erlebnisse bieten und Reisen eigentlich wirklich als Reisen verstehen und nicht als Touri, der nur irgendwo faul rumliegt. Ich darf mich herzlich bedanken für das Gespräch.
Herr Drenzig, ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Natürlich mache ich gleich mit Karl Born eine, nicht nach, aber Zwischenlese zum Thema Ägypten. Wir reden über die Gefahr, vor der man die Rote Meer-Urlauber dringend beschützen musste und der sie nun ganz anders auf Mallorca ausgesetzt sind, der gefährlichsten Insel des Mittelmeers. Aber die eigentliche Höhle des Löwens, in die sich mein Lieblingsprofessor gewagt hat, war das Kongresszentrum Hannover, wo die TUI-Hauptversammlung stattfand diese Woche. Die Schlachten am Buffet, die Scharmützel am Mikrofon, die Show neuer Strategien und der schöne Schein einer russischen Zukunft. Darauf einen verbalen Wodka. Na zdrowie.
Sagen Sie mal, Herr Professor.
Hi, und mein lieber Karl, ich grüße dich. Zum Glück machst du ja nicht auf Mallorca Urlaub, für einem ebenfalls ja angepriesenen Ersatzziel für die Ägyptenurlauber. Denn gefahrenmäßig kämen die Ägyptenurlauber auf Malle, nämlich vom Regen in die Traufe. Ich habe so eine Studie hier gerade vorliegen des Europäischen Instituts für Sucht- und Präventionsforschung. Also es ist jetzt nicht irgendwie sein Online-Portal. Und nach dieser Studie ist Mallorca das gefährlichste Ziel im Mittelmeer. Jeder sechste Urlauber wird auf Malle Opfer sexueller Übergriffe. Was sagst du dazu?
Tja, also nach dieser Studie sind ja angeblich 48,8% der Deutschen, also knapp die Hälfte der Mallorca-Urlauber, betrunken. Mhm. Bei den sollen es sogar 71%
sein. Nur?
Also ich kann mir nur vorstellen, die haben das direkt am Ballermann gemacht, die Umfrage. Denn sonst, das kann man ja durch normalen Augenschein überprüfen, kann das nicht sein. Man weiß natürlich auch nicht, wie hoch die Latte für Sucht schon gelegt ist.
Ich dachte, das ist die Latte für die sexuellen Übergriffe.
Also, weißt du, mit sexuellen Übergriffen, da tue ich mich immer ein bisschen schwer, weil ich es nicht ins Lächerliche ziehen will. Dann heißt es wieder typisch Macho. Aber da würde mich schon auch mal interessieren, wie hoch hier die Schwelle ist. Wenn man jetzt sieht, ja, bei Assange die Frage in Schweden, wie schnell man da angeklagt werden kann wegen Vergewaltigung. Ich möchte jetzt nicht wiederholen, was hier die Schwelle ist. Dann natürlich ist klar, dann hast du gigantische Zahlen.
Aber wir könnten aber ja auch vielleicht Herrn Berlusconi fragen, dann würde die Schwelle ein bisschen nach unten gehen wieder.
Wenn Berlusconi fragen würdest, würde er sagen, hey, null. Ist alles normal. Also ich denke, wenn man den normalen oder den üblichen, normal ist ja auch schon wieder in dem Zusammenhang ein schwieriger Brief, den üblichen, in Deutschland üblichen Maßstab anlegt, dann ist jeder sechste Urlauber, naja, also auch ein bisschen hochgegriffen. Naja, also wenn ich jedenfalls eine Statistik gemacht hätte, dann weiß ich, was bei mir rausgekommen wäre, nämlich dass 90% der deutschen Urlauber auf Mallorca glücklich sind, egal ob nüchtern oder glücklich besoffen. Die Ballermänner sind ja auch glücklich.
Klar. Ah, eben. Glücklich wäre immer schön.
Möchte ich mich nicht äußern.
Achso, gut. Also siegestrunken, ob mit oder ohne Alkohol, sind ja auch derzeit die Ägypter. Zumindest die man im Fernsehen sieht. Bisher soll das Land bereits 1 Milliarde verloren haben durch den Zusammenbruch des Tourismus. Und was mit den 400.000 Beschäftigten am Roten Meer passiert, so viel sind das nämlich 400.000 Menschen. Das weiß ja auch keiner.
Also nach meinen Informationen sind die 400.000 Menschen dort in unbezahlten Zwangsurlaub geschickt worden. Können sich alle bei Westerwelle bedanken. Überhaupt, wenn man jetzt die Statements von Merkel und Westerwelle hört, also mir persönlich wird es da ganz schlecht. Wie schnell die Seite gewechselt haben, ja, vor 10 Tagen noch langsamer Übergang und Mubarak, vor einem Jahr noch Mubarak, der Freund, und jetzt auf einmal, aber so brutal, also... Das ist schon sehr heftig. Und Frau Merkel, wenn man mal die Bemerkung zwischendurch machen darf, hat sich auf der Sicherheitskonferenz in München noch selbst gefeiert als jemand, der persönliche Erfahrung mit friedlicher Revolution hat.
Oh ja, persönliche Erfahrung.
Also nach meinen Informationen war sie da nicht allzu sehr beteiligt.
Also nicht in der ersten Reihe.
Nicht direkt. Sicherlich ist sie ein Profiteur der friedlichen Revolution. Ja. Da würde ich allerdings unterschreiten wollen. Ich kann nur hoffen, jetzt wirklich ernst und kein Spaß, ich kann nur hoffen, dass die Veranstalter jetzt Druck machen, dass wieder Urlauber nach Ägypten kommen können. Das wäre ja mehr als bitter, so nach dem Motto, wir haben die Freiheit gewonnen, aber den Arbeitsplatz wegen fehlender Urlauber verloren.
Ja, auf die Veranstalter kommen wir gleich noch. Also das ist ein ganz interessantes Thema. Aber wir hatten uns ja letzte Woche schon thematisiert. Der gemeine Badeurlauber wechselt jetzt immer eben die Kulisse und alles ist fein. Da gibt es nämlich noch eine passende Studie, diesmal von der Hochschule aus Luzern. Nachhaltigkeit, also das, was immer so wunderbar beschworen wird, der ökologische und soziale Aspekt, spielt beim Buchungsverhalten der Touristen kaum eine Rolle. Das ist einfach jetzt festgestellt worden. Also all das, was immer so gesagt wird, dass der Urlauber sich doch um die Nachhaltigkeit seines Urlaubs kümmern soll, alles Mumpitz, Sonne und Preis sind eigentlich die Treiber für eine Entscheidung.
Also schon wieder eine Studie, aber diesmal überrascht mich das Ergebnis nicht. Ich habe in der Vergangenheit, es ist immer blöd, wenn man sich permanent selbst zitieren muss, aber ich habe in der Vergangenheit wirklich immer widersprochen, wenn in anderen Studien die Bereitschaft der Urlauber gepriesen wurde, wie wichtig die Umwelt ist. Das ist meistens eine rein theoretische Frage gewesen. Wenn ich einen Urlauber frage, ist Umwelt, saubere Umwelt, soziale, ökologische Aspekte für dich wichtig, dann wird er immer Ja sagen.
Logisch.
Die Frage muss anders formuliert sein und die in Luzern haben sie richtig gestellt. Bist du auch bereit, dafür Geld auszugeben? Und dann sieht es nämlich ganz anders aus. Wo der Urlauber überhaupt keinen Spaß versteht, das ist, ich will das mal so nennen, die engere Umwelt. Also ja. Müllberge vor dem Hotel oder ungeklärte Abwässer neben dem Badewasser. Der berühmte Spruch, im Meer begegnet mir das Abendessen von gestern.
Wow. Na, ich habe noch nicht gegessen, Karl, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen.
Das mag er natürlich überhaupt nicht, das ist ganz klar. Aber für alles andere, was wir eben besprochen haben, da sind Urlauber grundsätzlich aufgeschlossen, aber sie sind nicht bereit, dann, wenn es gilt, im entscheidenden Punkt, an dem berühmten Point of Sale, sind sie nicht bereit, dafür mehr Geld auszugeben. Also insofern
ja, absolut deckungsgleich. Ja. Mhm. Wir haben eben die Veranstalter angesprochen. Die sehen das ja alles relativ ruhig derzeit. Da wird umgebucht, dass die Reservierungscomputer qualmen. 70%, so war die letzte Meldung, der Ägyptenreisenden sollen mittlerweile schon andere Ziele gewählt haben als Ersatz. Die Veranstalter werden Ägypten und Tunesien, denke ich mal, mehr oder weniger unbeschadet überstehen und nicht diese Verluste haben, die letzte Woche noch im Raum geisterten von 35 Millionen oder so.
Naja, Geld kostet es schon, denn die Abholung in Ägypten der Urlauber erfolgt ja zum Teil durch sogenannte Leerflüge. Also beim Hinflug ist kein Gast auf dem Flugzeug, wird nur abgeholt. Mhm. Bei den Ersatzzielen, die jetzt durch zusätzliche Flugfrequenzen angeboten werden, ist es umgekehrt.
Naja,
jetzt
richtig,
werden nur stimmt, Fluggäste ja. hingeflogen, aber leer zurück. Und das Spielchen wiederholt sich jetzt noch 1 bis 2 Wochen, bis in diesen neuen Zielen das neue Niveau gleichmäßig erreicht ist. Also da fällt schon was aus. Ob das 35 Millionen sind, möchte ich jetzt mal auch in Frage stellen. Aber so ein kleiner zweistelliger Millionenbetrag ist da schnell zusammen.
Gut,
ganz anders, wenn ich das noch nachschieben darf, ganz anders sieht es natürlich aus oder noch erschwerender sieht es aus bei Veranstaltern mit eigenen Hotels oder zumindest mit Hotelbeteiligung. Denn die leiden dann ja auch unter den Leerkapazitäten. Also die TUI zum Beispiel mit dem Robinson Club dort oder mit den Hotelbeteiligungen. Auch Rewe, Thomas Cook, die haben zwar nicht so viel, haben aber auch Einzelhotelbeteiligung. Da haut es dann schon direkt rein.
Na, müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht von der Ferne mal beobachten, wie man in den TUI-eigenen oder Thomas Cook-eigenen oder Rewe-eigenen Hotels damit den Personal umgeht. Ob man da auch dann vielleicht anders nachhaltig sich verhält.
Sehr wahrscheinlich halten.
Du, ein Veranstalter aus Hannover, dem du früher sehr beruflich verbunden warst, hatte diese Woche seine Hauptversammlung. Ich vermute mal, du bist Kleinaktionär der TUI und bist wahrscheinlich auch auf der Hauptversammlung gewesen in Hannover, voller Spannung. Was war das Überraschendste für dich?
Also wenn du bei mir den Begriff Kleinstaktionär verwenden würdest, dann wäre das präzise.
Gab es zu seiner Zeit noch nicht 35.000 Aktien bei Ausscheiden?
Zu meiner Zeit, als ich bei TUI war, war TUI noch keine Aktiengesellschaft.
Ach so, ja.
Das heißt, es gab 0,0 Aktien.
Noch nicht mal freien Urlaub auf Lebenszeit.
Nein, auch das nicht. Nur zur Arbeitszeit. Also das gab es nicht. Und ich habe, da kann ich ja offen drüber sprechen, ich habe mir nur ganz, ganz wenige Aktien gekauft. Eigentlich nur so viele, dass ich die Hauptversammlung besuchen kann. Insofern ist der Kurs der TUI etwas, was mich extrem unterproportional belastet.
Gut, das beruhigt. Das heißt, du hast nicht den Groll auf Herrn Frenzel gehabt.
Nein, überhaupt nicht. Aber ansonsten war die Hauptversammlung, wie so eine TUI-Hauptversammlung eben ist. Mhm. Es kommt zuerst die Rede von Herrn Frenzel, der ganz kurz erklärt, warum das aktuelle Ergebnis so ist, wie es ist. Und dann aber relativ schnell auf die Zukunft zu sprechen kommt.
Und der Sonnenaufgang wird hinten eingeblendet.
Und das Publikum findet es auch ganz toll. Da gibt es auch Positiven. Vielleicht sage ich es nachher mal. Dann kommen die professionellen Aktionärsvertreter. Die schimpfen natürlich ganz böse, weil die zeigen Kurven über Aktien, über Kursverläufe und das sieht TUI natürlich immer ganz schlecht aus. Da muss man sich mal Frenzel anschauen, weil die sind ja wirklich wüst, die Beschimpfung. Mhm. Da sitzt er mit einer stoischen Ruhe, zeigt überhaupt keine Reaktion. Er lächelt weder drüben, er ist auch nicht mehr. Er sitzt einfach da und guckt hin.
Vielleicht haben die das ganz heimlich gemacht, dass die von Madame Tussaud irgendwie so eine Wachsfigur ausgetauscht haben, kurz vorher hinterm Vorhang.
Ehrlich gestehen, bei meinem Temperament wäre ich nicht in der Lage. So, denn viele der Vorwürfe stimmen, aber da sind natürlich auch welche dazwischen, die hanebüchen sind. Ne? Nimmt er alles gelassen hin. Dann kommt die Statistik der TUI und wenn du den Kurs der TUI zeigst und nimmst, sag mal, nicht die letzten 15 Jahre, sondern nimmst den des letzten Halbjahres, dann sieht die Kursentwicklung ja ganz anders aus.
Richtig.
Das ist eine ganz tolle Kurve. So, und wenn die Aktionärsvertreter schimpfen über Frenzel, dann klatschen die Kleinaktionäre im Saal wie verrückt.
Okay.
Aber dann zum Schluss passiert Folgendes. Die Kleinaktionäre gehen ja mittags dann in den Vorraum und hauen sich den Bauch voll. Also ein riesen Gedränge draußen zum Essen. Der Saal ist leer, wo die Hauptkaserne als solche stattfindet. Und die futtern dann, kommen noch einmal kurz rein, trinken Kaffee und gehen. Und wenn sie gehen, geben sie ihre Stimme am Eingang bei der TUI ab. Und das ist automatisch eine Ja-Stimmung.
Hey.
Eine Ja-Stimme. Das heißt also, all die vorher klatschen über die Kritik, geben anschließend ihre Ja-Stimme ab. Also same procedure as last year's. Yes. Also ein S muss da hin.
Das ist ja wieder Murmeltiertag.
Ist schon schön. Aber dieses Jahr war noch schlimmer denn je im Vorraum. Das ist mehr oder weniger ein reines Pensionärstreffen. Das sind die alten Preußer, nicht die alten TUI-Leute. Weil die alten TUI-Leute haben ja alle keine Aktien. Das sind die alten Preußer-Leute. Die sitzen da, treffen sich, schauen auf einer Leinwand, quatschen, essen und so nach dem Motto, ist mir doch der Kurs egal, esse ich dieses Jahr ein Brötchen mehr.
Gibt es zumindest was Leckeres oder ist das alles so um diese Würstchen und Kraut oder so?
Ist eigentlich nicht so sensationell. Naja. Aber die Aktionäre sind offensichtlich auch da bescheiden. Mhm. Also die Giveaways, die darum liegen, die finden so reißenden Absatz. Nachmittags habe ich gesehen, wie eine Flugbegleiterin von TUI Fly so eine ganze Tasche voll Billigkugelschreiber auf den Tisch geschüttet hat. Da stürzen die sich auch drauf und greifen sich
ein. Da ist ja auch eine Art von Dividende, darf man ja nicht unterschätzen.
Naturaldividende.
Genau. Zu der strahlende Herr Mordaschow, der sicherlich keinen Kugelschreiber einstecken würde im Hintergrund. Besteht eigentlich tatsächlich die Gefahr, dass die Topmanager der TUI jetzt bald einen Russischkurs belegen müssen, falls die Firmenzentrale demnächst nach Moskau verlegt wird, so hochtief, lässt grüßen?
Also ich mache jetzt wieder mal meine absolute Lieblingsbeschäftigung. Ich zitiere Karl Borner.
Okay, wer war das?
Ich habe nachgesehen, ich habe im Mai 2008, also vor fast genau drei Jahren, in einer meiner bissigen Bemerkungen zum Abschluss Folgendes drunter geschrieben. Mai 2008. Deshalb heute der spezielle Hinweis der bissigen Bemerkung für Studierende der Tourismuswirtschaft, was künftig bei Bewerbungen ein Wettbewerbsvorteil sein könnte. Jakomoriu Poruski. Habe ich wahrscheinlich total falsch ausgesprochen. Soll aber heißen, übersetzt, ich spreche Russisch.
Oh, spasibo orchen karatscha. Das ist wirklich also, hervorragend.
Da habe ich schon den Hinweis gegeben und ich kann jetzt nur hoffen, dass ein paar Studenten das ernst genommen haben sofort in Russischkurs
belegt, genau.
Mit ganz großartigen Aussichten bei der TUI-Karriere zu machen.
Nun geistert ja auch seit Ewigkeiten, dass durch die boulevardesken Blätter der alljährliche Handtuchkrieg mit den Briten am Pool, da haben wir uns schon dran gewöhnt, und der Buffetkrieg mit den Russen im Restaurant, die sich rüde die Leckereien satt auf den Teller packen. Ist das jetzt tatsächlich eine denkbare Option, dass die TUI den prognostizierten Ansturm, sage ich mal, der Russen auf den internationalen Urlaubsmarkt ins Geschäft auf dem deutschen oder welchem Markt auch immer integrieren soll oder überhaupt kann?
Also da fällt mir jetzt wieder spontan etwas ein, aber wirklich genau in dem Moment, weil da du gesagt hast, die sich den Teller vollpacken auf dieser Aktionärsversammlung. Mittagessen habe ich ja verpasst, da bin ich ja nicht raus, weil ich wollte ja die Reden hören.
Genau.
Da, ne? Und ich kam dann nachmittags raus, als es Kaffee gab und da kam gerade so ein ganz großer Kuchen, also wäre er reingetragen. Da sind die hin und haben sich nicht gelogen, das war so Streuselkuchen. Da haben die sich 5-6 Stücke davon auf einen Teller gepackt.
Vor also, lauter weißt du, Kummer, vor lauter Russisch Kummer. Mehr.
Da genügen TUI-Kleinaktionäre. Aber nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Also primär, denke ich, geht es schon darum, im russischen Markt überhaupt präsent zu sein für alle Arten von Geschäften.
Na klar.
Und Mordaschow hat sicherlich da gute Beziehungen. Die TUI weiß, wie man Tourismus macht. Frenzel hat übrigens auf der Hauptversammlung auch erklärt, dass TUI sich in China jetzt um eine Lizenz bewirbt. Da soll es ganz, ganz wenige Lizenzen geben für den Outgoing-Verkehr, also Russen überall hin.
Chinesen, Entschuldigung.
Das darf bisher noch kein ausländischer Veranstalter. Also da sieht man, da sind natürlich...
da spielt die Musik natürlich, ja.
Und die Russen kommen früher natürlich wie die Chinesen. Mhm. Aber ich glaube, tatsächlich besteht ernsthaft die Absicht bei TUI, russische Urlauber nach Deutschland zu bringen und sie hier dann auf die ausgehenden Flüge zu setzen in Süden, beziehungsweise, da ist ja nicht genügend Platz, also die Frequenzen in Zielgebiete zu erhöhen. und dort unten auch die Hotels besser zu füllen. Das muss jetzt nicht immer gleich heißen, dass jetzt in allen Hotels alle Urlaubernationen gemischt werden. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dann in Mallorca oder in Gran Canaria auch so russische Enklaven gibt, so wie es heute schon britische und deutsche Enklaven dort gibt. Und dann ist das Ganze ja nicht so schlimm.
Ja, überhaupt nicht. Du, passend zur Hauptversammlung hat der Dr. Volker Böttcher ja auch ein neues Konzept präsentiert, wie man die Rendite verbessern könnte. Also stark verkürzt, Wegfall der Mitte, starker Ausbau des MeToo-Geschäfts, also des Massenprodukts, das konkurrenzfähig sein muss bei all diesen Preisvergleichsportalen, und auch noch ein starker Ausbau der Exklusivprodukte, die dann für die Eigenwerbung taugen. Ist das der richtige Weg, der jetzt eingeschlagen wird?
Also mir scheint der Weg schon gangbar zu sein. Und das Ergebnis dieser Tagen überrascht mich eigentlich nicht sehr. Mich überrascht eher, warum die kasernierten Experten, da waren ja Experten kasaniert, für diese Erkenntnis 3 Monate gebraucht haben.
Ja, es muss halt gründlich durchdacht werden.
Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehalten. Da war auch die Frage gewesen, wie ich mir das vorstelle. Und ich kam da in der Tat zum ähnlichen Ergebnis.
Ach.
Und ich habe da, glaube ich, nicht mal eine Woche drüber
Na, du bist ja auch nicht von ungefähr mein Lieblingsprofessor, Herr Professor Karl Born. Übrigens war auch ein Herr Dr. Ingo Burmi dabei, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Der hat sich dann dabei schon auf den Absprung vorbereitet ins Luxussegment zu Robinson. Tja, hat das vielleicht deshalb 3 Monate gedauert. Aber es hieß doch immer, da wo TUI draufsteht, ist auch TUI drin. Man wollte eigentlich immer etwas feiner sein als die anderen. Das war doch immer so das Credo bei TUI.
Naja, also nach diesem Plan gibt es in Zukunft 2 TUIs. Eine, die etwas feiner ist, wie von dir eben angesprochen, und eine andere, die etwas gewöhnlicher ist. Bei ersterem kann die TUI Nummer 1 oder die traditionelle TUI mit ihren bekannten Stärken punkten. Beim zweiten geht es dann in der Tat viel mehr über den Preis. Und der Beweis, nur das steht noch aus, der Beweis, dass TUI dann auch über den Preis mithalten kann. Die gleiche Situation hatten wir ja bei HXL oder HLX.
HLX, der berühmte HLX. Flieger, der schon 5-mal umlackiert wurde.
Bei HLX, als es darum ging, im Billigflugbereich mitzuspielen, da konnten die es letzten Endes nicht.
Da haben wir demnächst also dann auch 2 Werbespots. Einmal den Yogi Löw, dann für die Exklusiv-TUI, und Cindy aus Marzahn dann für die andere Schiene.
Ja, so in etwa könnte das sein.
Du, ich vermute mal, du hast ja sicher dein Air-Tours-Bembel mit eingebauter Vorfahrt und extra Verbeugung durch das Personal am Koffer und darfst am Silverglas-Schalter einchecken, allein schon wegen deiner silbrigen Haarpracht jetzt für den Urlaub.
Also, Herr Drenzek, ich will mal die Spitzen überhören und komme gleich zum Ergebnis. Weit gefehlt. Ich habe überhaupt keine besondere Eincheckkarte, noch nicht mal eine in Bronze. Ach. Ich habe auch ansonsten überhaupt nichts Besonderes.
Aber.
Ich kenne vor Ort die richtigen Menschen. Das ist noch besser als eine Karte.
Naja, also wenn ich beim Security-Check am Flughafen der kompetenten Sicherheitsfachkraft das nächste Mal sagen würde, du, ich kenne den Professor Born sehr gut persönlich, ich weiß nicht, ob mir das gut tut oder ob ich dann nicht ganz ausziehen muss. Naja.
Dem speziellen Fall würde ich es nicht für empfehlenswert
halten. Ich denke auch.
Aber vor Ort im Zielgebiet könnte es mitunter vielleicht etwas hilfreich sein.
Anyway, ich wünsche dir weiter sonnige Tage auf Lanzarote und nächste Woche, dann erzählst du mir wirklich mal, wie die Ägyptenflüchtlinge sich dort machen, okay?
Ich schaue mal, wie die sich machen, und ich schaue auch mal bei der Gelegenheit, ob ich ein paar Russen entdecken kann.
Genau, jeder Einzelne ist wertvoll für die TUI. Okay. Bis dann. Danke.
Tschüss.
Das war es mal wieder. Ich spiele jetzt einfach mal ein bisschen Ryanair und setze sie als Kapitän des Reiseradios an die Luft. Aber bei mir braucht es nicht die Intervention eines Außenministeriums, um sie wieder mit auf die Reise zu nehmen. Einfach kommende Woche wieder einschalten bei neuen Themen, die alle was mit Reisen zu tun haben. Machen Sie es gut, wo und wann immer Sie uns auch zuhören.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drensek für die Vereinigung Deutscher Reisejournalisten, VDRJ. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen. Das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise.